Ich möchte auch nochmal alle Gäste ganz herzlich begrüßen. Ich sehe doch eine ganze Reihe Gäste auch von auswärts heute bei uns. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt wollen wir auf das Wort Gottes hören. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6 wollen wir aufschlagen. Der 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Und ich möchte lesen von Vers 6 bis 11a. 1. Timotheus 6. Von Vers 6. Da schreibt der Apostel Paulus: Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Soweit dieser Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief. Ich möchte heute Morgen einmal über zwei Altäre sprechen. Zwei Altäre. Und die Frage wird sein, vor welchem Altar wir anbeten wollen. Zwei ganz verschiedene Altäre. In einer Zeitschrift fand ich einmal diese Skizze hier. Und ich hoffe, ihr erschreckt nicht. Da ist ein Altar zu sehen. Darüber ein 100-Markschein als Decke, ein paar Aufbauten, eine Frau im Bikini, eine Schnapsflasche, Zigarren, Tennisschläger und wie kann es anders sein, ganz obendrauf ein Fußball. Und davor ein Bundesdeutscher, der auf den Knien liegt. Und darunter stand moderne Götzenanbetung. Das ist ein Altar. Diese Karikatur trifft leider auf viele unserer Zeitgenossen zu. So oder ähnlich liegen ungezählte Menschen vor dem Wohlstandsaltar. Alexander Solzhenitsyn, der Flüchtling aus der ehemaligen Sowjetunion, Literaturnobelpreisträger, bekannt geworden durch sein Werk Der Archipel Gulag, schreibt folgende Sätze: Die moderne Gesellschaft ist hypnotisiert. Gebunden an den Materialismus betet sie die Produkte des Wohlstands und der Vergnügungen an. Aber Götzen werden nicht nur angebetet, Götzen wird auch geopfert. Lasst uns im Folgenden einmal ein paar solche Opfer aufzählen. Was wird heute in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Wohlstandsaltar geopfert? Erstens die Frömmigkeit. Schaut, vor 55 Jahren, als der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen war, da waren in unserem Land die Schaufenster leer, aber die Kirchen waren voll. Und viele fanden damals Frieden mit Gott. Doch einige sagten, ja, wenn die Schaufenster wieder voll wären, dann wollten wir auch glauben. Heute sind die Schaufenster voller denn je. Sie quillen förmlich über. Alle paar Tage bekommen wir einen Katalog in den Briefkasten gesteckt, wo wir bestellen können ohne Ende. Wir leben in einem Wohlstand, wie ihn nie eine Generation vor uns gehabt hat, aber die Kirchen sind leer. Sie sind so leer wie noch nie zuvor in der Geschichte. Wo sind die Menschen, die in ihrer Jugend einmal auf Christus getauft wurden oder später konfirmiert wurden? Wo sind sie? Sie knien weitgehend vor den Wohlstandsaltären. Aber es geht mir nicht nur um den Kirchgang. Gott selbst und sein heiliges Wort finden keine Beachtung mehr. Sie fielen auch dem Wohlstandsstreben und dem Lustprinzip weitgehend zum Opfer. Vor unseren Augen verwirklicht sich Tag für Tag mehr eine Entwicklung, die der Berliner Oberhofprediger Adolf Stöcker bereits vor 120 Jahren einmal mit drei Worten gekennzeichnet hat. Drei Worte: Entkirchlichung, Entchristlichung, Entsittlichung. Das war ein prophetisches Wort. Vor 120 Jahren hat er das vorausgesehen. So wird es einmal kommen. Und heute sehen wir es ganz genau. Entkirchlichung, Entchristlichung, Entsittlichung. Die Frömmigkeit ist auf dem Wohlstandsaltar geopfert worden. Doch dabei blieb es nicht. Was wird noch geopfert? Bei vielen Menschen die Gesundheit. Wisst ihr eigentlich, dass es hier im Landkreis Fulda viele Menschen gibt, die doppelt so viel verdienen, wie sie eigentlich brauchen würden, und machen immer noch Überstunden und Überstunden und Überstunden? Warum eigentlich? Weil es oft nach dem Prinzip geht, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche und Klagen still. Darum ist nach der Frömmigkeit meistens die Gesundheit das nächste Opfer auf dem Wohlstandsaltar. Eigenartig, wenn man dann seine körperlichen und seelischen Kräfte ruiniert hat vor lauter Rackern und Raffen, sind viele bereit, ihr zusammengerafftes Geld wiederherzugeben, nur um die Gesundheit wieder zu erlangen. Aber diese Rechnung geht in den seltensten Fällen auf. Gesundheit kann man schwerlich kaufen. Nur in den allerseltensten Fällen wird so etwas gelingen. Wie anders hätte ihr Leben verlaufen können, wenn sie mit weniger zufrieden gewesen wären. Der Apostel Paulus sagt, es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist, selig in Gott, wer in Gott seinen Frieden gefunden hat und sein Leben, und er lässt sich genügen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, als wir geboren wurden, waren wir nackt, wir hatten gar nichts als unseren eigenen Körper, nichts weiter. Und wenn wir einmal sterben werden, dann wird man uns in einen Sarg legen und vielleicht zieht man uns noch ein Hemd über oder einen Anzug an, aber man sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden nichts mitnehmen aus dieser Welt hinaus. Und darum sagt der Apostel Paulus, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, anzuziehen, ein Dach über dem Kopf, eine warme Wohnung, jetzt wenn es in den Winter geht, dann soll uns das genug sein. Und Silvia und ich, wir kannten eine alte Glaubensschwester, von der wir viel gelernt haben, die hat immer folgenden Satz gesagt: Wer sich genügen lässt, hat jeden Tag ein Fest. Noch einmal: Wer sich genügen lässt, hat jeden Tag ein Fest. Wer nicht immer unzufrieden ist und noch mehr will und noch mehr will. Das ist ja eine Krankheit, die man uns Deutschen besonders nachsagt: Unzufriedenheit. Wir sind das Volk der Jammerer im internationalen Vergleich. Dabei geht es uns immer noch so gut, immer noch an der Weltspitze, was den Wohlstand angeht, und doch das Volk der Jammerer. Und das ist nicht gut. Wenn man Geburtstag hat, kriegt man ja meistens gratuliert und es wird einem etwas gewünscht. Und wie oft haben mir Menschen gewünscht: Ich wünsche dir dies und jenes und vor allen Dingen Gesundheit. Dann antworte ich: Oh, ich verstehe dich, aber es gibt etwas, das ist noch höher als Gesundheit. Zufriedenheit. Ich wünsche den Leuten lieber Zufriedenheit. Denn es gibt genug Leute in Deutschland, die sind kerngesund, aber unzufrieden bis zum geht nicht mehr. Und dann gibt es andere, die sind vielleicht gar nicht gesund, aber sie sind zufrieden. Sie haben einen Herrn, der mit ihnen durchs Leben geht und der hilft ihnen auch mit ungelösten Randfragen ihrer Existenz zurechtzukommen. Zufriedenheit ist mehr als Gesundheit. Nun kommen wir zu einem höchst traurigen Kapitel. Wir sind immer noch bei dem Wohlstandsaltar und fragen uns, was da geopfert wird. Als drittes die Kinder. Naja, so ungefähr kann man es erkennen, was da stehen soll. Und hier muss ich die ganze Not um den sogenannten Paragraphen 218 nochmal in unsere Erinnerung bringen. Unser Volk wird nach und nach zu einem Volk von Mördern. Man weiß nicht genau, wie viele Kinder jedes Jahr im Mutterleib getötet werden und in die Mülleimer geworfen werden. Man weiß es nicht genau. Sind es 300.000, 400.000, 500.000 oder noch mehr jedes Jahr? Das gibt in 10 Jahren, 12 Jahren eine Summe von zum Beispiel 6 Millionen. Wir erschrecken immer, wenn wir hören, 6 Millionen Juden in den Öfen verbrannt worden. Das war schrecklich, das war furchtbar. Aber der lautlose Holocaust vollzieht sich in unserer Gesellschaft Tag für Tag, Jahr für Jahr. Hunderttausende, Millionen im Lauf der Jahre Kinder, die geopfert werden. Wir haben das soziale Indikation genannt. Wisst ihr, was das auf Deutsch bedeutet? Wir verkleiden ja solche Dinge immer in ein Fremdwort, ja? Soziale Indikation heißt Abtreibung aus Armut. In einem der reichsten Länder der Erde muss man jedes Jahr hunderttausende Kinder aus Armut töten? Da stimmt doch etwas nicht. Die Kinder werden nicht aus Armut getötet. Ich fürchte, die allermeisten werden im Gegenteil aus Wohlstandsgründen getötet, weil die Eltern sagen, das passt jetzt nicht. Wir wollen gerade bauen. Wir haben gerade gebaut. Wir wollen ein neues Auto. Wir wollen in Urlaub fahren. Dann werden die Kinder aus Wohlstand getötet und nicht aus Armut. Das ist eine ganz traurige Sache. Früher in der Bibel wird auch berichtet, dass Kinder irgendwelchen heidnischen Götzen, dem Moloch zum Beispiel, geopfert wurden, wirklich buchstäblich verbrannt wurden auf einem Altar. Und heute geht es vielen Kindern nicht besser. Sie werden auch einem Götzen geopfert. Sie fallen dem Wohlstandsgötzen zum Opfer und werden so gar nicht in die Welt gelassen. Es ist eine himmelschreiende Not. Aber auch damit noch nicht genug. Der Weg in die Wohlstandssucht, der bringt letztlich noch ein letztes Opfer hervor, nämlich die Seligkeit. Wie viele Menschen wollen die ganze Welt gewinnen und nehmen doch Schaden an ihrer Seele? Solche Betrogenen sterben dann eines Tages wie jener Mann auf dem spanischen Schiff Betania, das auf Grund gelaufen war vor den Klippen Brasiliens und es hatte eine große Ladung spanischer Münzen an Bord. In der Hoffnung, wenigstens etwas von diesen Münzen zu retten, wurden einige Fässer an Deck geholt, aber das Schiff sank so schnell, dass die einzige Möglichkeit, um am Leben zu bleiben, darin bestand, dass man so schnell wie man konnte in die Rettungsboote eilte. Als das letzte Rettungsboot gerade dabei war abzufahren, ging ein Matrose noch einmal zurück auf das Schiff, um zu sehen, ob nicht noch jemand an Bord sei. Und in seinem größten Erstaunen fand er dort einen Mann mit einem Beil in der Hand, der gerade dabei war, die Goldfässer aufzubrechen. Der Inhalt derselben war um ihn herum aufgehäuft. »Was machen Sie hier?« rief der Matrose. »Retten Sie Ihr Leben. Das Schiff kann jeden Moment sinken.« »Das Schiff kann ruhig untergehen«, sagte der Mann. »Ich habe mein ganzes Leben lang als armer Bettler gelebt, aber ich möchte unbedingt als reicher Mann sterben.« Und dann ging er unter in den Fluten. Wenn ich diese Geschichte betrachte, dann muss ich sagen, genau so geht es heute viele Menschen in unserem Land. So oder ähnlich sterben die meisten Menschen. Materiell reich, haben ein Bankkonto, haben noch Aktienfonds, haben Haus und Grund und alle möglichen sonstigen Besitztümer, aber geistlich bettelarm. Sie sterben ohne Jesus Christus. Die Bibel sagt, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Sterben in seinen Sünden, ohne Schuldvergebung, nicht gerettet, geistlich bettelarm. Ohne persönliche Beziehung zu Gott geht man in ein Nachtgrauen ohne Morgenrot. Das Bankkonto, der Swimmingpool, der Perserteppich, alles andere bleibt zurück. Das Leichenhemd hat keine Taschen. Alles geopfert auf dem Wohlstandsaltar bis hin am Ende zur Seligkeit. Bis hier habe ich mehr oder weniger von Weltmenschen gesprochen. Das heißt von Nichtchristen, von solchen, die Gott nicht kennen. Aber das Wohlstandsdenken und Streben hat vor der Gemeinde Jesu Christi überhaupt nicht Halt gemacht. Auch vor uns Gläubigen macht das nicht Halt. Von uns hat auch mancher sein Schäfchen ins Trockene gebracht. Gott, unser Herr, musste schon vor mehr als 2000 Jahren über sein Volk klagen: Ihr wohnt in getäfelten Häusern, aber mein Haus muss Wüste stehen. Und der Amerikaner Pearson schrieb dazu: In christlichen Heimen liegt heute in Form von Gold- und Silbergeschirr, nutzlosen Ziergegenständen und anderen überflüssigen Wertsachen genügend begraben, um eine Flotte von 50.000 Schiffen zu bauen, sie mit Bibeln aufzufüllen, mit Missionaren vollzuladen, um in jedem verlassenen Winkel der Welt eine Gemeinde zu gründen und innerhalb von einigen Jahren jede lebende Seele mit dem Evangelium zu erreichen. Genug Geld in den Häusern der Gläubigen, in Form von nutzlosen, manchmal wirklich überflüssigen Gegenständen. Darum mahnt das Wort Gottes uns Gläubigen, nicht in diesem Wohlstandsstrom mitzuschwimmen. Paulus schreibt an die Christen in Rom: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, lasst euch nicht in dieses selbe Denkschema, in dieses materialistische Denkschema hineinziehen. Und wer von uns will sagen, dass er nicht in dieser Gefahr stünde? Das geht doch uns alle an. Und der Herr Jesus ermahnt seine Jünger: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon und legt ihn auf der Himmelsbank an, wo er weder von Rost noch von Motten zerfressen wird. Und ich darf noch hinzufügen, auch nicht von der Inflation. Das prophetische Wort der Bibel sagt uns, dass diese Welt wie das Sintflutgeschlecht damals zur Zeit Noahs in ihrer materiellen Gesinnung untergehen wird eines Tages. Johannes schreibt: Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Darum wollen wir als Jünger Jesu, wenn wir noch einmal hier einen Blick hinwerfen auf diese Folie, wir wollen nicht unsere Knie vor dem Wohlstandsaltar beugen, sondern Nein sagen zu einer lustorientierten Selbstverwirklichung, weil sie uns kaputt macht und weil wir Jesus Christus mehr lieben als alle Dinge dieser Welt. Wir Christen haben etwas Besseres. Wir haben einen Herrn gefunden, der uns liebt und der uns kennt und der unser Schatz ist und dem wir dienen wollen. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal kurz innehalten und uns ruhig mal für einen Augenblick prüfen, wie weit das materialistische Wohlstandsdenken auch bereits von uns Besitz genommen hat. Das Tragische ist, man merkt es ja gar nicht. Jesus spricht einmal von dem Betrug des Reichtums. Das geht so schleichend vor sich. Das geht so scheibchenweise in Salamitaktik. Und man merkt es gar nicht. Aber wie gut, dass wir das Wort Gottes haben, das hineinleuchtet in unser Leben. Niemand von uns ist davor gefeit, auch ich nicht. Wir alle haben in dieser Wohlstandswelt zu viele Verlockungen um uns herum. Es sind zu viele Dinge, die uns prägen. Und wir leben in einem ungeheuren Sog des Materialismus. Der kann uns mitziehen. Silvia und mir war es in diesem Zusammenhang immer wichtig, dass wir uns diesem Wohlstandssog bewusst entgegenstemmen wollen. Nun, wir leben heute natürlich auch anders als vor 25 Jahren, als wir uns kennenlernten und dann geheiratet haben. Unsere erste Wohnung, wenn wir daran zurückdenken, dann schaudert es uns heute noch, weil wenn wir abends nach Hause kamen im Dunkeln und das Licht angemacht haben, dann rannten überall die Kakerlaken in die Ecken und verschwanden irgendwo. Das war unsere erste Wohnung, die wir hatten nach unserer Hochzeit. Und dann die zweite Wohnung, wo Amelie geboren wurde, die war so eng, dass Amelie in einer Abstellkammer lag, die ersten Monate ihres Lebens, ohne Fenster, ohne Frischluft im Grunde. Und der Herr hat uns dann Schritt für Schritt auch weitergeführt. Heute dürfen wir auch ein Haus besitzen, obwohl wir keine Schwaben sind, ja. Aber es ist weitergegangen und trotzdem wollen wir uns dem Wohlstandssog entgegensetzen und entgegenstemmen. Wir haben uns immer wieder auch darüber Rechenschaft gegeben und wir müssen es weiter tun. Wir wollen uns genügen lassen. Ihr erinnert euch, wer sich genügen lässt, hat jeden Tag ein Fest. Am Anfang unserer Ehe haben wir so bescheiden gegessen, dass wir manchmal Gäste hatten, die sogar einmal das Essen haben stehen lassen, weil es irgendeinen Hirsebrei gab, ja, und das war ihnen dann doch zu alternativ oder wie. Und wir haben uns dann langsam wegen der vielen Gäste, die wir damals hatten, umgestellt, auch mehr auf bürgerliche Küche. Aber wir haben so bescheiden gegessen am Anfang, wir haben nicht viel Geld für diese Dinge gebraucht, ja. Und so wird man eben auch durch manche Umstände angepasst an die allgemeingültigen Normen. Und trotzdem wollen wir bei dieser inneren Haltung bleiben, mit bescheidenen Mahlzeiten zufrieden sein, im Blick auf Kleidung nicht immer die allerneueste Mode haben, dem wechselnden Modediktat nicht so ausgeliefert sein. Das muss ich ja mal besonders den Frauen und Mädchen unter uns sagen, ja, weil wir Männer haben ja viele Schwächen und bei Frauen, wie ich schon einmal gesagt habe, da geht es mehr Ringle, Röckle, Löckle. Ja, so die Schwächebereiche, Ringle, Röckle, Löckle, sagen die Schwaben. Und bei uns Männern mehr Zorn und Zank und diese Dinge, ja, handfeste Sachen. Nun, der Weg des Gerechten ist schlicht, sagt die Bibel. Und wir haben einen Spruch geschenkt bekommen, der hängt in unserem Wohnzimmer an der Wand. Der Weg des Gerechten ist schlicht. Wer sich genügen lässt, hat jeden Tag ein Fest. Nun möchte ich aber noch in einem zweiten und Schlussteil einen anderen Altar zeigen, vor dem wir als Christen sein wollen. Und das ist natürlich der Altar Gottes. Der Altar Gottes. Vor dem wollen wir unser Leben verbringen, vor dem wollen wir anbeten und nicht vor dem Wohlstandsaltar. Ich möchte ihn ganz bewusst als Kontrast entgegensetzen, der Altar Gottes. Denn jeder Christ kann mit dem Apostel Paulus sagen, dass er sein Leben als ein Dankopfer, als ein Ganzopfer auf den Altar gelegt hat. So fordert uns ja der Apostel Paulus auf, dass wir das tun sollen, dass wir unser Leben als Ganzopfer auf den Altar legen. Und vor diesem Altar wollen wir sein und als erstes Dankbarkeit bringen. Ihr Lieben, wir haben so viel Grund zum Danken. Gott überschüttet uns förmlich mit äußerem Segen. Jedes Jahr schenkt er uns die Früchte der Felder und der Gärten, auch im vergangenen Jahr. Es war nicht das optimale Wetter und trotzdem müssen wir keine Sorge haben, dass es eine Hungersnot geben wird, dass zu wenig Brot da sein wird, zu wenig Kartoffeln, zu wenig Obst und Gemüse und all die Dinge. Gott versorgt uns, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und darum wollen wir dankbar sein für jeden Apfel, der gewachsen ist, für jede Kartoffel, jedes Brot, jeder Liter Milch. Das alles ist nicht selbstverständlich. In einer Welt, in der Millionen hungern, haben wir Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Womit haben wir das eigentlich verdient? Gar nicht. Wir können nur danken. Auch für Wohnung und Heizung, für Schule und Beruf, auch für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir haben. Auch das wollen wir nicht selbstverständlich nehmen, dass wir wählen können, eine freie Regierung wählen können, wie es heute in Dresden noch einige tun müssen, ja. Und wir wollen danken für die Glaubens- und Gewissensfreiheit, für die medizinische Versorgung in unserem Land, die immer noch verglichen mit den Dritte Weltländern spitzenmäßig ist, immer noch, auch wenn es ein paar Einschränkungen gegeben hat. Wir wollen danken für jeden unfallfreien Kilometer, und für jeden schmerzfreien Augenblick. Das alles ist nicht selbstverständlich. Am meisten Dank schulden wir Gott für seine unaussprechliche Gabe. Er hat uns durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz erlöst. Er hat uns teuer erkauft. Er hat uns das Leben gegeben, ewiges Leben. Das ist einfach nicht zu Ende zu danken. Wir haben eine lebenslange Dankschuld. Jemand hat mal so gesagt, wer seine Lebensschuld am Kreuz losgeworden ist, wer mit seinen Sünden zu Christus gekommen ist, sie bekannt hat, sie abgegeben hat am Kreuz, der handelt sich eine lebenslange Liebes- und Dankesschuld ein. Unsere Lebensschuld haben wir abgegeben, aber jetzt haben wir eine Liebes- und Dankesschuld. Unser Leben soll ein Dank sein für Golgatha. Und einmal wird die Ewigkeit damit ausgefüllt sein, dass wir ihm danken dafür. Bodelschwing, Friedrich von Bodelschwing, hat einmal gesagt, die größte Kraft im Leben ist der Dank. Das ist genau das Gegenteil von Unzufriedenheit, der Dank. Ich bin oft in russlanddeutschen Familien zu Gast, zum Essen, und ich schätze das so, da steht kein Kind vom Tisch auf, ohne den Eltern, der Mutter, Danke zu sagen. Da sind große Familien, und wenn die Kinder aufstehen, dann danken sie, jeder einer nach dem anderen dankt für das Essen. Das ist eine gute Sache, die dürfen wir ruhig lernen, wir Hiesigen, die wir hier groß geworden sind, zu danken. Gott zu danken, aber auch der Mutter zu danken für das Essen, das sie bereitet hat. Und wenn der Vater gekocht hat, dann auch, natürlich. Der Dank ist die größte Kraft im Leben, sagt Bodelschwing. Und das kann ich wirklich unterstreichen. Und darum wollen wir heute auch Buße tun, wirklich innerlich Buße tun, über alle Unzufriedenheit und Gejammere und all diesen Dingen, die damit verbunden sind, wollen wir doch neu vor dem Altar Gottes unser Leben einrichten und sagen, danke Herr, danke, dass ich dein erlöstes Kind sein darf und danke, dass du mir äußeren Segen geschenkt hast, auch in dem vergangenen Jahr. Das Zweite, was wir hier bringen wollen und lernen wollen, ist Genügsamkeit. Wir haben es gelesen in 1. Timotheus 6, es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Gottselige Menschen können mit wenigem zufrieden sein. Menschen, die selig sind in Gott, denen Gott alles bedeutet. Weltselige Menschen, die können nie genug kriegen, weil sie an der falschen Stelle suchen. Jemand hat gesagt, unglücklich sein heißt, etwas krampfhaft suchen und nicht wissen was. Das beschreibt die Haltung vieler Menschen. Sie suchen etwas ganz krampfhaft, aber sie wissen gar nicht was. Und der Apostel Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Weltmenschen müssen beim Sterben sagen, die Welt war mein Leben, jetzt muss ich sie verlassen, Sterben ist mein Verlust. Was für ein Unterschied. Zu welcher Gruppe gehören wir? Sind wir Gott oder weltselig? Es wird einmal offenbar werden. Menschen, die in Jesus das größte Glück gefunden haben, werden schrittweise frei vom weltlichen Materialismus und können auch mit weniger zufrieden sein und für ihren Herrn wirken. Und ein letztes möchte ich noch nennen, was wir vor dem Wohlstandsaltar bringen wollen und vielleicht auch lernen wollen, und das ist Freigebigkeit. Ich weiß immer nicht genau, nennt man es Freigebigkeit oder Freigiebigkeit, weil wenn ich Freigebigkeit in meinen Computer schreibe, dann macht er mir eine rote Schlangenlinie drunter. Aber Freigebigkeit kennt er. Egal, hier habe ich Freigebigkeit mit der Hand geschrieben und mit Blau unterstrichen und das ging. Freigebigkeit. Wisst ihr, dass viele Missionswerke in Deutschland und darüber hinaus über Spendenrückgang klagen und das schon seit Jahren? Pro Kopf wird in der Bundesrepublik etwa 30 Euro gespendet. Interessant ist, dass eine große Spendenbereitschaft da ist bei Flutkatastrophen, Erdbebenkatastrophen und so weiter, was ich gut finde, was in Ordnung ist. Aber viele spenden gar nicht mehr oder nur sehr wenig für die Ausbreitung des Reiches Gottes, für das Evangelium, das es laufen kann, für Missionare, die ausgegangen sind, die dem Herrn in anderen Ländern dienen oder auch hier in unserem Land. Deutschland ist auch Missionsland. Ist ja eigentlich logisch. Wer frei ist von Habsucht und Materialismus, dem wird ein offenes Herz und eine offene Hand geschenkt. Und darüber hinaus gibt es für Geld und Gut keine bessere Verwendung als für den Herrn und für sein Reich. In vielen Gemeinden, die ich kenne, war es zum Beispiel auch Praxis, dass am Erntedankfest eine besondere Gabe gegeben wurde, dass viele Geschwister das gemacht haben, ohne dass sie dazu aufgefordert werden mussten. Das war ganz selbstverständlich, dass sie am Erntedankfest kamen und haben eine besondere Gabe dem Herrn gegeben als Dank für sein treues Versorgen. Ich habe das heute Morgen gemacht. Ich habe einen Umschlag reingesteckt in den Kasten da vorne und ich habe noch etwas ins Fach gelegt, weil mir das wichtig ist, an einem solchen Tag Gott Dank zu geben. Ich will das nicht sagen, um mich zu rühmen. Ich will es nur als Beispiel sagen. Das ist bei mir drin. Das mache ich so beim Erntedankfest, Gott Dank zu sagen. Und vielleicht habt ihr ja das Bedürfnis auch noch. Hier sind heute zwei Missionarinnen unter uns, die, ich glaube, die brauchen dringend ein Navigationssystem fürs Auto. Ja, vielleicht, das ist heute schon ganz erschwinglich, vielleicht können wir da nachher was zusammenlegen. Das war nur mit einem Augenzwinkern gesagt, das habt ihr gesehen. Ich glaube, die haben noch viel wichtigere Projekte, die wir unterstützen könnten. Das wäre zum Beispiel so eine Gelegenheit oder was wir sonst aufs Herz gelegt bekommen. Der Apostel Paulus möchte uns heute Morgen ermutigen, dem materialistischen Streben in dieser Welt den Laufpass zu geben und da ein Stoppzeichen zu setzen, innerlich. Das muss eine willentliche Sache sein. Davon müssen wir überzeugt sein. Nicht, weil uns irgendjemand in einer Predigt Druck gemacht hat, sondern weil das von innen kommt, vom Geist Gottes bewegt, weil der Herr uns bereit macht, einen dankbaren, einen genügsamen und auch einen freigebigen Lebensstil zu führen. Ich wünschte so, dass mein Leben davon geprägt ist, wirklich davon geprägt ist. Ich möchte gerne einer sein, der gerne gibt und der immer ein offenes Herz hat zum Geben. Weil Gott schenkt uns so viel. Er hat uns das ewige Leben gegeben und so viel mehr noch Sahne auf den Kuchen obendrauf gegeben. Und darum möchte ich auch gerne einer sein, der geprägt ist von diesen Dingen. Dankbarkeit, Genügsamkeit, Freigebigkeit. Und ich hoffe, dass ihr jetzt Verständnis hattet für die zwei Altäre, die ich nur in sehr unvollkommener Weise hier dargestellt habe auf den Folien. Aber ich wollte bewusst mal diesen scharfen Kontrast zeichnen. Der Wohlstandsaltar, auf dem leider viel zu viel geopfert wird, bewusst oder unbewusst. Wir haben es gesehen vorhin. Aber hier der Altar Gottes, wo Paulus sagt, gebt eure Leiber zu einem vernünftigen Gottesdienst, der geprägt ist von Dankbarkeit, Genügsamkeit und Freigebigkeit. Wollen wir zusammen aufstehen zum Gebet? Herr, unser Gott, wir können es mit unseren unvollkommenen Worten gar nicht richtig zum Ausdruck bringen. Herr, du hast die unaussprechliche Gabe gegeben. Auch Paulus konnte es nicht aussprechen. Er musste es so ausdrücken. Es ist unaussprechlich, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass du selbst in Christus ans Kreuz gegangen bist für uns, unsere Schuld bezahlt hast, vollkommen, den Schuldbrief aus der Mitte gerissen hast, weggetan hast. Ja, Herr, und wir danken dir auch für all das Gute, Äußere in unserem Leben, für Gesundheit und Lebenskraft, für Essen und Trinken, für Häuser und Autos, die viele von uns haben, für Gaben, die du uns gegeben hast, Herr. Danke für das alles. Wir wollen wirklich ganz bewusst und aufrichtig dir Dank und Ehre geben dafür. Herr, vergib, wo wir am falschen Altar geopfert haben. Vergib, wo wir Dinge wirklich verschwendet haben, wo wir sie nicht in deinem Sinne verwendet haben, die Mittel, die du uns gegeben hast, die Zeit, die Kraft, unser Leben. Herr, und lass uns lernen, vor dem Altar Gottes, vor deinem Altar unser Leben einzurichten, dankbar zu sein. Lass unser Leben von Dankbarkeit geprägt werden und von Zufriedenheit und auch von Genügsamkeit und Freigebigkeit. Herr, bitte, das schenkst du jedem von uns, auch mir. Das ist unsere aufrichtige Bitte. Amen.